Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Im Moment ist ja immer irgendwo Wahlkampf, auch wenn es nicht immer draufsteht. Da reisen dann Minister nochmal schnell zum Beispiel nach Washington. Da findet jemand echte oder vermeintliche Plagiate. Und so mancher Kandidat macht vielleicht am liebsten gar nicht so viel. Dann kann man ja auch nichts falsch machen. Was man machen kann, und das tun wir heute im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Michael Koss, mal versuchen zu skizzieren, was uns da erwartet mit der Wahl. Michael Koss, der selbst erst vor kurzem ein Buch vorgelegt hat, Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Herr Koss, ist das von gestern die Idee der großen Volksparteien? Die Umfragen gehen ja so in diese Richtung.
Also zunächst natürlich totgesagte leben gern länger, aber der Parteien, und das ist auch gut so, möchte ich sagen, spiegeln letztlich immer gesellschaftliche Verhältnisse wider und die gehen gerade schon Richtung Fragmentierung. Und damit ist ein System, wie wir es lange hatten, mit zwei sehr großen, als Volksparteien apostrophierten Parteien, erstmal im Abschwung, wie schnell der geht, das ist unklar und das kann auch alles wieder entstehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, man sieht es ja eben auch an den Umfragen, ist es kaum noch möglich für eine Partei, wirklich so diverse Wählerschichten an sich zu binden, dass man das Label Volkspartei der dann auch rechtmäßigerweise umhängen kann.
Die Frage ist ja dann immer, ist das ein Problem oder ist das erstmal genau etwas, was wir konstatieren? Ich fange mal mit der Problembeschreibung an, die wir ja eigentlich schon seit vielen Bundestagen erleben, eben auch durch diese Vielzahl der großen Koalitionen, die wir erlebt haben, dass die Wählerinnen und Wähler dieses Ergebnis den Parteien vorlegen und irgendwie können die daraus oder konnten bisher daraus nichts Kreativeres machen als GroKos?
Das genau ist ein Problem, aber daraus folgt jetzt noch nicht, dass mit zwei Parteien oder zweieinhalb Parteien-Systemen, wie das früher genannt wurde, alles besser wäre. Ich glaube, man ist immer sehr schnell bei der Hand, bei Parteien, denen sozusagen Probleme zu unterstellen, da was rein zu geheimnissen. Erstmal, wie schon gesagt, spiegeln die vor allen Dingen gesellschaftliche Präferenzen wider und die sind eben divers. Ja. Und natürlich passt auch nicht jeder unbedingt zusammen in eine Koalition. Da will man dann auch mal lieber gar nicht als schlecht regieren. Jetzt will aber auch dieselbe Partei, so wie es aussieht, zumindest unbedingt regieren. Daraus würde ich dann folgern, gut, Lernprozesse finden statt, nur eben oftmals nicht 1:1 und nach einer Wahl. Und deswegen unter anderem mache ich da in dem Buch auch ein paar Vorschläge, wie man damit eben umgehen kann, ohne jetzt gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Ich schaue hier gerade in den Chat. Wir sind ja heute im offenen Studio. Das heißt, wir haben ein Videopublikum dabei, das im Chat auch mitdiskutieren kann. Und da ist der interessante Hinweis, dass wir einerseits eben die angesprochene Fragmentierung sehen, gleichzeitig aber auch Parteien, die sich inhaltlich immer mehr annähern.
Ja und nein, würde ich dazu sagen. Das ist eine Paradoxie. Ich kann komplett nachvollziehen, woher man kommt, wenn man das so vermutet. Aber trotzdem sind das zwei Bewegungen, die letzten Endes auf verschiedene Parteien zurücklaufen. Was meine ich damit? Es gibt an den Rändern Parteien, die schon ja, sich deutlich unterscheiden, um es vorsichtig zu sagen. An beiden Seiten, die Linkspartei, denke ich, und die AfD vielleicht auf der anderen Seite. Bei denen, glaube ich, ist die Gefahr, beliebig zu werden, jetzt noch nicht so groß. Ja? Und dann gibt es natürlich die traditionellen Parteien, die auch mal zum Teil Volksparteien waren. Die entwickeln sich zur Mitte hin. Und da muss man aber sagen, das ist eben auch mehrheitlich gewünscht. Ja? Menschen scheinen, WählerInnen scheinen sehr zufrieden damit zu sein, dass Parteien sich kompromissbereit zeigen und nicht sozusagen auf ihren Positionen beharren. Und deswegen eben, ne, das geht miteinander einher, ist Ausdruck der Fragmentierung, wie das dann sozialwissenschaftlich heißt im Parteiensystem und scheint mir auch beides gewünscht zu sein. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, da jetzt erstmal gleich eine Problemdiagnose draus abzunehmen.
Die Frage ist ja auch, wie nehmen die Parteien eigentlich ihre Rolle wahr? Wir haben jetzt viele Diskussionen darüber, wie fit bestimmte Parteien sind, eben auch für vielleicht größere Schuhe als früher. Aber die Frage ist ja auch erstmal, bedeutet das auch, dass diese jetzt ja insgesamt kleineren, dass die alle auch wirklich eher Partikularinteressen reinbringen? Also, dass wir damit erschweren und wie wir miteinander dann auch zusammenkommen, möglicherweise auch in Koalition? Oder sind das eigentlich mittlerweile alles so vom Grundmuster her kleine Volksparteien, die den Anspruch für sie haben? Ich spreche jetzt nicht nur für den Apotheker und für den Bio-Einkäufer.
Ja, also ich glaube, wenn man eine Partei fragt und das ist ja letztlich auch absolut nachvollziehbar, wird die niemals sagen, wir vertreten hier ein ganz enges Partikularinteresse. Die wird immer sagen, wir machen ein Angebot an alle. Und grundsätzlich würde ich das auch unterschreiben. Nur Fakt ist eben auch, selbst die maximal erreichbaren Wählersegmente sind für die unter verschiedenen Parteien in Deutschland natürlich unterschiedlich groß. Aber die Grünen können für sich reklamieren, mit dem Klimawandel ein Thema anzusprechen, das ja schwer dagegen zu argumentieren alle anspricht. Die Liberalen sprechen davon, dass man sorgsam mit Geld umgehen soll und unternehmerisches Denken belohnen soll. Ja, das richtet sich jetzt auch nicht nur an die von Ihnen gerade angesprochenen Apotheker. Die AfD vertritt sowieso die Interessen des Volkes, was immer das ist. Es ist auf jeden Fall eine große Gruppe und so könnte man das jetzt durchdeklinieren. Ne? Eine Partei, glaube ich, kann nicht dauerhaft sich etablieren, wenn sie nicht zumindest den Anspruch hat, grundsätzlich an Mehrheiten zu appellieren.
Michael Koss sagt das im Deutschlandfunk Kultur in unserem Gespräch über den bunten Bundestag, der uns bevorsteht und wie gespalten das Land dadurch erscheint oder eben auch nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal in den Chat geguckt, da gab es so einige Kommentare, die in die Richtung zielen. Bund heißt ja eigentlich auch vielleicht nicht nur Bund in einem parteipolitischen Sinne, sondern wirklich auch in einem Sinne der Diversität, also auch unterschiedliche Herkünfte, dass Menschen mit unterschiedlichen Biografien, sei es eben Herkünfte, aber auch Berufe und so weiter zusammenkommen. Michael Koss, kurze Einschätzungsfrage. Erwartet uns da auch ein bunter Bundestag oder ist da irgendwie die Richtung eher Professionalisierung, das heißt auch ein bisschen mehr vom ähnlichen Typus, den man da kriegt?
Ja, also es gibt ja sozusagen zwei Formen von Repräsentation. Die eine ist wirklich die Abbildung, ne, der Diversität der Bevölkerung und die andere ist die Widerspiegelung der Diversität in Entscheidungen. Bei letzterem sehe ich keine so großen Probleme, bei ersterem schon. Einfach dadurch, dass wir in einer Welt leben, die, ja, das hat schon Max Weber vor 100 Jahren erkannt, der vielleicht erste deutsche Soziologe, die einer ständigen Rationalisierung unterliegt. Ja, alles wird verregelt, verrechtlicht, dahinter steckt keine Verschwörungstheorie, kein Geheimplan, sondern im Endeffekt der Wesenskern der Moderne, würde ich schon sagen. Und das trifft eben auch auf Politik zu. Aber keine Regel, zumindest in den Sozialwissenschaften ohne Ausnahme, gerade neue Parteien, und das trifft auch auf die AfD zu, bringen durchaus andere Perspektiven mit rein. Tino Chrupalla ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Malermeister und damit den Kollegen Fraktionsvorsitzenden ein relatives Unikat.
Wir sprechen über die Bundestagswahl, eine Wahl, die uns ja was ganz Neues bringt, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass keiner mit einem Kanzlerbonus in diese Wahl geht. Jetzt wollen gleich drei diesen Job haben, bekanntermaßen Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet, CDU und ich glaube, er ist trotz allem auch der Kandidat der CSU und Olaf Scholz, SPD. Auf den Kanzler kommt es an, das ist sein Motto, geklaut von der CDU, die hat das schon 1969 plakatiert. Herr Koss, stimmt das denn für diese Wahl? Werden die Leute Kanzler wählen oder nicht doch eher Parteien und Programme?
Was die Leute machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wissen wir oft erst hinterher. Das weiß man möglicherweise sogar selber gar nicht so genau. Ich kann nur sagen, formal wählen wir ausschließlich Parteien, außer mit der Erststimme. Die wird aber weitgehend egalisiert durch die Zweitstimme, weil dann alles ohnehin wieder ausgeglichen wird. Ja. Den Kanzler, die Kanzlerin wählt sowieso nur der Bundestag. Aber, und ich glaube, darauf ziehen Sie ab, Geld, es gibt eben natürlich einen Wandel der Politik hin zu Personalisierung, auch Betonung der Rolle der herausgehobenen Persönlichkeiten, obwohl, Sie haben schon zitiert, auf den Kanzler kommt es an, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. So neu ist dieser Wandel auch nicht und darauf gesetzt wurde eben auch schon lange. Schon Adenauer hat Home-Stories gemacht. Ja? Man denkt ja immer, all das sei irgendwie eine jüngere Erfindung. Von daher denke ich, es ist so beides. Aber aus meiner Sicht ist Deutschland ein Land im Vergleich jetzt einfach mit etablierten Demokratien, wo Parteien in jeder Hinsicht immer noch eine wesentlich größere Verankerung besitzen als in den meisten anderen.
Ja, zumal ich hätte jetzt auch, ja. Ich hätte jetzt gedacht, Wandel, also den Sie beschrieben haben, hin erstmal natürlich zu der Persönlichkeitswahl, die das Grundgesetz gar nicht vorsieht, in der Tat. Aber jetzt vielleicht auch Wandel, gerade bei dieser Wahl, weg davon. Weil wir sehen das ja auch in den Präferenzfragen. Also da gibt es zwar irgendwie mal Laschet vorne, vorher Annalena Baerbock, aber alle ja nicht mit wirklich überzeugenden Werten, in den Umfragen zumindest. Ich habe jetzt hier gerade einen interessanten Kommentar im Chat gesehen. Wären Söder und Habeck aufeinander getroffen, sehe es vielleicht anders aus. Stimmen Sie dem zu?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich frage mich das auch häufiger, wenn ich mir jetzt gerade ja, die nachhaltige Erregung über Frau Baerbock auf ganz vielen verschiedenen Ebenen angucke. Aber man kann sich doch ohne große Fantasie vorstellen, wie auf Habeck ähnliche Vorwürfe gemünzt worden wären. Ja? Ich kann mich erinnern, es gab mal irgendwie, ich glaube, ein Selfie oder ein Twitter-Foto von ihm, wo er irgendwie mit Kühen da auf dem Boden lag am Deich oder so. Oder hätte man jetzt gesagt, er hat die Kuh falsch umarmt oder irgend sowas und er war zu nah am Tier und das tut dem Tier wohl nicht gut. Also ich glaube, wer sucht, der findet. Und für mich ist der Punkt hinter dem Ganzen dann doch wieder einer, der auf Parteien runterkocht, weil ich sehe einfach eher, dass die CDU die Grünen jetzt ernst nimmt und damit eben die SPD nicht mehr. Ja? Und daran kann man interessanterweise sehen, das spiegelt auch wieder aufs Volksparteithema an. Volksparteien brauchen sich eigentlich. Man kann nicht allein Volkspartei sein, auch wenn das natürlich immer das Ziel ist, allein zu dominieren. Aber es braucht eigentlich zwei dominante Parteien, sage ich mal, im rechten und im linken Lager, je eine. Dann funktioniert dieses System. Und ich glaube, die CDU durch ihr Bashing zeigt sich vor allen Dingen, oder durch das generelle Bashing zeigt sich vor allen Dingen, dass die Grünen auf dem Weg zumindest dahin sind. Aber man sieht auch, es ist offensichtlich noch eine ganz schöne Strecke.
Das wäre jetzt wahrscheinlich ein tröstlicher Gedanke in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, den Sie da gerade aussprechen. Es ist die Anerkennung, dass sie groß genug sind, dass sie jetzt so in die Kritik geraten.
Was man sich da dann verkaufen kann, ja. Preisfrage.
Was ich mich frage, beim Blick auf all diese Auseinandersetzungen, die wir erleben, wir hatten ja wahrscheinlich, wenn wir so Polarisierung betrachten, das letzte Mal 2002 so eine richtige Übereinstimmung zwischen dem politischen Angebot und möglicherweise auch knappen gesellschaftlichen Mehrheiten. Als Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber angetreten ist, als Rot-Grün nochmal ganz knapp die Nase vorn hatte, weil auch irgendwie klar war, es geht jetzt darum, wollen wir diesen Modernisierungskurs, diesen ökologischen und auch gesellschaftspolitischen Modernisierungskurs fortsetzen oder eher wieder so ein Ticken zurück. Jetzt frage ich mich, haben wir eigentlich wir haben jetzt über die Parteien geredet, aber haben wir eigentlich gesellschaftliche Großfragen und Mehrheiten, die sich da auch dann irgendwie repräsentieren? Oder ist es eigentlich eine große Unübersichtlichkeit gerade?
Eigentlich, also ich würde Ihnen in der Hinsicht erstmal tatsächlich widersprechen. 2002, natürlich wurde das so stilisiert, aber Edmund Stoiber, ja, der Bayern verwaltungsmodernisiert und durchgestreamlined hat, hätte der die Agenda zurückgenommen? Das glaubt doch jetzt niemand im Ernst. Also diese Auseinandersetzung zwischen Sozialreformer und Rüger Handt war doch da eine stilisierte. Da war aus meiner Sicht ein viel größerer gesellschaftlicher Konsens, der aber bei habitueller Polarisierung vorlag. Gerhard Schröder und Edmund Stoiber waren einfach sehr verschiedene Persönlichkeiten. Und heute würde ich sagen, die Themen sind da. Das Problem ist nicht, dass wir keine klar polarisierenden Themen haben. Ja, Sie müssen einfach nur das Wort Klimawandel mal in der Tram erwähnen, wenn Sie sich trauen. Da werden Sie schnell verschiedene Meinungen von den Mitfahrerinnen zu hören.
Ja, wobei, wenn ich kurz einhaken darf, einerseits ja, gleichzeitig Klimawandel ist ja auch das große Konsensumarmungsthema. Also wenn man so will, kann man sagen, der große rationale Block der Parteien, vielleicht müssen wir eine Farbe rausnehmen, ich halte sie gerade mal hoch, den blauen Stift, ja. Aber da sagen ja in der Grundanerkennung des Problems und der Zielrichtung ja alle das Gleiche. Bei den Instrumenten gibt es dann Unterschiede.
Da würde ich tatsächlich auch widersprechen. Ich glaube, dass sehr viele Leute, die auch nicht nur zum blauen Stift, wenn ich es so sagen darf, neigen, den sie gerade hochgehalten haben, dass sehr viele Leute die Maßnahmen, die jetzt erwogen werden zur Bekämpfung des Klimawandels, für überzogen halten. Ja, die nicht alle der AfD oder auch nur einer bestimmten Partei anhängen. Das polarisiert in meinen Augen sehr stark. Für mich Schlüsselerlebnis, kann ich gerne offenlegen, in einer Tram saß ich und dann war eine Fahrraddemo gegen die Ignoranz dem Klimawandel gegenüber. Ich sag Ihnen, in der Tram schlugen die Wellen hoch. Ich formuliere es vorsichtig. Ja?
Lassen Sie mich raten, lassen Sie mich raten, die Tram musste warten, kam nicht weiter wegen der Demo. Gut, ist alles
das. Da bricht alles raus gegen die Grünen und so weiter. Also da würde ich jetzt sagen, da gibt es bei weitem nicht diesen Konsens, wenn ich mich abstrakt frage, müssen wir was gegen Klimawandel tun, dann sind wir uns natürlich alle einig. Aber wenn es daran geht, was wir tun müssen und wer was tun soll, glaube ich, haben wir, darauf würde ich tatsächlich beharren, eine maximale Polarisierung. Und dann war da ja noch ein Thema Migration. Da ist es ganz ähnlich. Auf einer ganz abstrakten Ebene Ebene will jetzt erstmal niemand irgendjemandem, der in Deutschland ankommt, vielleicht was tun, auch mit sehr wenigen Ausnahmen. Aber wie das dann alles konkret aussehen soll und wer das bezahlen soll, da gehen die Wellen hoch. Und das ist die eigentliche Antwort auf Ihre Frage. Dann haben wir noch das alte Thema der Umverteilung, das eigentlich allein dominant war in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik, in der Phase dieses überschaubaren Parteiensystems. Und die Frage, das meinte ich damit, da gehen die Wogen hoch, die liegt halt quer, so muss man sich das vorstellen, zu Fragen wie Globalisierung, Klimawandel. Und das macht die Unübersichtlichkeit aus. Das heißt, wir haben Polarisierung, aber die ist nicht mehr einförmig, sozusagen eindimensional auf einer Achse, sondern die ist zweidimensional, so muss man sich das vorstellen, auf zwei Achsen. Und ja, deswegen haben wir eben nicht nur eine Fragmentierung im Parteiensystem, sondern eben auch eine Polarisierung ideologisch an den Rändern. Und ja, das macht den bunten Bundestag, von dem Sie gesprochen haben, aus.
Aber haben Sie denn den Eindruck, dass all das, was Sie gerade angesprochen haben, vernünftig im bisherigen Wahlkampf auch auf den Tisch kommt? Also, dass man diese unterschiedlichen Politikentwürfe auch wirklich greifbar kriegt? Sie hören aus meiner Frage vielleicht meinen Zweifel, ob das es eben noch nicht gelingt.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Wenn ich Politiker bin, will ich vor allen Dingen die Wahl gewinnen. Ob ich den ganzen Beipackzettel ausrolle und vorlese, der da hinten mit dranhängt, da glaube ich, liegt auch viel, also wie soll man sagen, ja, vielleicht sogar Bringschuld bei den BürgerInnen und WählerInnen, ja, die sich schon einen Kopf darüber auch selbstständig machen müssen, wen sie warum unterstützen. Man kann seine Wahl aus dem Bauch heraus treffen, da spricht nichts dagegen. Alle haben das gleiche Stimmrecht sozusagen, aber sich über die großen Fragen des Gemeinwesens klar zu werden, ist schon irgendwo auch eine staatsbürgerliche Aufgabe. So altväterlich wäre ich jetzt einfach mal. Und das kann man damit einfließen lassen in die Wahlentscheidung, muss man aber selbstverständlich nicht. Aber dass Parteien sozusagen, Achtung, wenn sie uns wählen, kriegen sie übrigens eine unklare Position zum Klimawandel. Das verlange ich jetzt zum Beispiel Armin Laschet tatsächlich nicht ab.
Ja, nee, oder diese Interpretation liefern ja auch wir Medien und diese Übersetzung. Ja.
Vielleicht nicht sagen, wenn Sie uns wählen, wie wir das alles finanzieren wollen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Das kann man nicht verlangen. Aber genau so ein Halbsatz. Und das nochmal, da würde ich nochmal gerne einhaken. Ne? Das macht Zweidimensionalität der Konflikte aus. Dieses Aber können Sie für jede Partei formulieren. Ja? Wenn Sie uns wählen, kriegen Sie das. Aber wie das funktioniert, wissen wir nicht. Das ist aber auch technisch kaum anders lösbar.